Heute Morgen möchte ich über einen Text sprechen und da sind wir mittlerweile ja in Markus 15 angelangt. Wir gehen ja durch das Markus-Evangelium und in diesem Kapitel, da geht es um eines der wesentlichsten Punkte in unserem christlichen Glauben, nämlich es geht um die Kreuzigung und es geht um das Kreuz und es geht darum, dass wenn einer noch nicht weiß, dass Gott uns Menschen liebt, dann braucht er nur auf das Kreuz zu schauen. Er braucht nur zu hören, was dieser Gott für uns getan hat. Und dann weiß er schon, dass wir diesem Gott nicht egal sind. Dass jeder Mensch, der auf diesem Planeten lebt, Gott nicht egal ist. Und dieses Werk, was er da vollbracht hat, dort am Kreuz von Golgatha, das ist der Text, in den ich uns mit hineinnehmen will und auch aufzeigen will, diese unglaublich große Liebe, die sich da offenbar gemacht hat. Also wenn ihr das noch nicht wusstet, dann ist es das, was Johannes 3,16 ja aussagt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und ich möchte uns heute in dieses Kapitel mit hineinnehmen, in den Text mit hineinnehmen. Und ich werde das immer so machen, dass ich einige Verse nehme und es dann kurz kommentiere oder manchmal dann vielleicht auch etwas länger und einfach durch diesen Text gehen. Einen Text, der über 39 Verse geht. Und da möchte ich anfangen mit dem Vers 1. Markus 15, Vers 1. Und dann gehen wir da so weiter. Und da heißt es, und gleich in der Frühe fasten die obersten Priester mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat einen Beschluss und führten Jesus gebunden hin und lieferten ihm den Pilatus aus. Also hier geht es so darum, dass hier die Priester, die wollten Jesus so schnell wie möglich loswerden. Und sie wollten, dass er stirbt. Sie wollten ihn wirklich komplett entfernt haben. Und dann haben sie eine ganze Menge an Anklagen vorbereitet. Wer da so das 14. Kapitel noch so in Erinnerung hat, ihr habt ja letzte Woche darüber gesprochen, das ist wirklich, damit es wirklich kein anderes Urteil geben kann als nur das eine, nämlich das Todesurteil. Vers 2. Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete und sprach zu ihm, du sagst es. Und die obersten Priester brachten viele Anklagen gegen ihn vor. Er aber antwortete ihnen nichts. Pilatus aber fragte ihn wieder und sprach, antwortest du nichts? Sieh, wie viele Dinge sie gegen dich aussagen. Jesus aber antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus verwunderte. Und hier ist es so, dass Jesus nun wieder vor Gericht steht. Er stand vor dem Hohen Rat in der Nacht und hier nun steht er vor Pilatus. Sie bringen ihn davor, weil sie dürfen einen Menschen nicht zum Tode verurteilen. Aber Pilatus, der Statthalter, Prokurator, der dort verantwortlich war für diese Region, der war dort eingesetzt und der konnte auch das Todesurteil aussprechen. Und der Pilatus, der wollte diesen Fall nicht verhandeln. Der dreht und windet sich nur, um da herauszukommen, um diese Angelegenheit irgendwie loszuwerden. Und er scheut auch diese Verantwortung und auch die Entscheidung und er zieht nun seine Trumpfkarte. Und diese Trumpfkarte beinhaltete das, dass er sagte, am Passafest, da ist diese Möglichkeit, dass einer, der gefangen war, freigegeben wird. Und das Volk durfte sogar in dem Fall jetzt auswählen. Vers 6. Aber anlässlich des Festes pflegte er ihnen einen Gefangenen freizugeben, welchen sie wollten. Es lag aber ein gewisser Barabbas gefangen, samt den Mitaufrührern, die im Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und die Menge erhob ein Geschrei und fing an, das zu verlangen, was er ihnen jedes Mal gewährt hatte. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Denn er wusste, dass die obersten Priester ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Also Pilatus, Er sucht wirklich diesen Ausweg. Und er weiß, wie wir es gelesen haben, die Priester, die waren voller Neid. Die wollten Jesus loswerden. Und weil die Gründe, die Anklagen, die sie hatten, die beruhten wirklich auf nichts. Und nun würde er wirklich als dieser Staatsmann, der so viele Gerichte schon durchgeführt hatte, der das Ding komplett genau durchblickt hat, hier ist ein Mensch, der komplett unschuldig ist und da ist ein Gewalttäter, der verurteilt wurde wegen Mordes, soll ich den wirklich freilassen und den Schuldigen verurteilen? Das ist hier die Frage, die er sich hier stellte. Wir lesen Vers 11, die obersten Priester hetzten, wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber den Barabbas losgeben solle. Und Pilatus antwortete und sprach wiederum zu ihnen, was wollt ihr nun, dass ich mit dem tue, den ihr den König der Juden nennt? Sie aber schrien, kreuzige ihn. Und Pilatus sprach zu ihnen, was hat er denn Böses getan? Da schrien sie noch viel mehr, kreuzige ihn. Weil nun Pilatus die Menge befriedigen wollte, gab er ihnen den Barabbas frei und übergab Jesus, nachdem er ihn hatte auspeitschen lassen, damit er gekreuzigt werde. Also man merkt hier dieses extreme Zögern von Pilatus, Jesus hinrichten zu lassen. Und er weiß, dass er unschuldig ist. Und trotzdem, dass er das weiß, ordnet er seine Kreuzigung an. Und diese Kreuzigung, für die, die das noch nicht wissen, das war eine der furchtbarsten und auch eine der demütigendsten Strafen, die es überhaupt auch zu dieser damaligen Zeit gab. Und hier war es wirklich ein unglaublich öffentliches Spektakel, das hier durchgeführt wurde. Ein extrem langsamer Tod und der auch extrem blutig war und der dann den Tod zum Ende hatte und der ist dann meistens geschehen durch entweder ist der Kreislauf zusammengebrochen oder die Person ist erstickt. Und Markus, er zeigt hier aber den tieferen Sinn von der Kreuzigung auf. Er geht nicht so sehr auf das ganze Martyrium ein, auf die körperliche Marter, die Jesus durchlitten hat, sondern er geht hier viel mehr in die Tiefe. Und da lesen wir Vers 16, da führten ihn die Kriegsknechte hinein in den Hof, das ist das Prätorium, und sie riefen die ganze Schar zusammen, legten ihm einen Purpurmantel um, flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Und sie fingen an, ihn zu grüßen, sei gegrüßt, König der Juden, und sie schlugen sein Haupt mit einem Rohr, spuckten ihn an, beugten die Knie, fielen vor ihm nieder, und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Also hier sehen wir die Wortwahl, die auch hier Markus benutzt, dass er hier an Psalm 22 denkt. Und ich habe mal den Psalm 22 mal einige Verse ausgewählt. Und da schreibt David, alle Leute machen sich über mich lustig. Wer mich sieht, verzieht sein Gesicht und schüttelt verächtlich den Kopf. Meine Kraft schwindet wie Wasser, das versickert, und alle meine Knochen sind wie ausgerenkt. Mein Herz verkrampft sich vor Angst, eine Meute böswilliger Menschen umkreist mich, gierig wie wildernde Hunde, Hände und Füße haben sie mir durchbohrt. Ich kann alle meine Knochen zählen, sie aber starren mich schadenfroh an, schon teilen sie meine Kleider unter sich auf und losen um mein Gewand. Dieser Psalm, den hat David so nie erlebt. Aber das, was Markus hier aufzeigen will, vielleicht so die Gedanken, die die Jünger in diesem Moment hatten, dass sie hier nun stehen und diese ganzen Szenen erleben von einem Mann, den sie jahrelang nachgefolgt sind. Man muss sich das vorstellen, diesen Mann, der Stürme mit einem Wort gestillt hat. Ein Mann, der mit einem Wort Taube hörend gemacht hat, Blinde sehend gemacht hat, Lahme gehend gemacht hat, Tote auferweckt hat und dem die Menschen noch, es war nur eine Woche zuvor, als König willkommen geheißen haben, als er nach Jerusalem auf den Eselsfüllen dort eingeritten ist. Er war der Christus. Wie ist das alles möglich? Markus hier weiter in Vers 21. Und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Und sie brachten ihn auf den Platz Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrenwein zu trinken, aber er nahm ihn nicht. Und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darüber, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und die Inschrift, die seine Schuld anzeigte, war darüber geschrieben, den König der Juden. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Da wurde die Schrift erfüllt, die spricht, und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, ha, der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst, steig vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn. Als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und hier ist das, was auch die anderen Evangelien aufzeigen, in der Kunst, in der Malerei, da gibt es so ein Verhältnis, das man immer beachtet von Licht und von Schatten. Und wir lesen hier, dass um die Mittagszeit, 12 Uhr mittags, die ganzen Verhandlungen, die fanden nachts statt. Der Verrat von Judas in der Nacht, der Prozess vor dem Sanhedrin, vor dem obersten Rat in der Nacht. All das, diese Schlüsselereignisse fanden im Dunkeln statt. Nun ist es taghell, 12 Uhr mittags in Jerusalem. Eigentlich die Zeit des Passas, so März, April, die Zeit, eine feuchte Jahreszeit. Und dort am Mittag, dort mitten um 12 Uhr bricht eine Finsternis herein und sie hält 3 Stunden an. Viele haben schon überlegt, wie sie dieses Ereignis überhaupt darstellen sollen. War das eine Sonnenfinsternis, dass in einem Moment die Sonne weg war? Aber wir wissen, Sonnenfinsternis, die halten so ein paar Minuten nur an, wenn überhaupt. Und das wäre auch ausgeschlossen. Oder ein Sandsturm zu dieser feuchten Jahreszeit auch ausgeschlossen. Hier war etwas ganz Übernatürliches. Und wenn man so ins Alte Testament schaut, vielleicht erinnert man sich noch an die 9. Plage, die das Volk Israel nicht erlebt hat, sondern das Volk, das sie dort versklavt und unterdrückt haben, die Ägypter. Die erlebten 3 Tage eine Finsternis, wo es komplett stockdunkel war. Und diese Finsternis, die mitten am Tag ist, es ist immer ein Zeichen oder ein typisches Zeichen, könnte man sagen, vom Gericht Gottes. Eine Bibelstelle dazu aus Jesaja 13, 9 bis 10. Und da heißt es, siehe, der Tag des Herrn kommt unbarmherzig mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen, die Sünder daraus zu vertilgen. Dann leuchten am Himmel keine Sterne mehr. Den Orion und die anderen Sternbilder sucht man vergeblich. Die Sonne ist schon verdunkelt, wenn sie aufgeht und auch der Mond scheint nicht mehr. Über wen bricht hier das Gericht Gottes eigentlich herein? Und wir lesen dann im Vers 34, um die 9. Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist so eine Aussage, die Jesus hier trifft, die ganz viel von dieser Beziehung, die er mit diesem Vater, mit diesem unendlich geliebten Vater hatte, eine Beziehung, eine Liebe, die unendlich alt ist, die unendlich intensiv und innig war. Und wenn man sich diesen Verlust von dieser Liebe vorstellt, das ist etwas, wo einige Theologen drüber geschrieben haben und gesagt haben, das, was Jesus hier durchlebt, diese Abwesenheit, die er hier fühlt von Gott, die ist etwas so Tiefes, wenn man so im Kapitel 14 davon liest, von diesem bitteren Kelch, den er bereit war zu trinken, dass da unten am Boden von diesem bitteren Kelch, das hat er geschaut, das hat er im Garten Gethsemane erlebt, das war diese Abwesenheit von diesem liebevollen Vater, die Abwesenheit von Licht und das noch ausgedrückt durch die Finsternis, die dort gerade in den Momenten auch war. Und diese absolute Abwesenheit von Licht, Finsternis, ist etwas unglaublich Erdrückendes. Es ist etwas, wo man orientierungslos wird. Und ich glaube, ich habe euch mal auch von diesem einen Beispiel erzählt. Ich habe mir die Biografie von Sir Ernest Shackleton gelesen. Und dieser Mann, der war 1914, war der auf einer Antarktis-Expedition. Es war so, gerade bei Kriegsbeginn ist er dort losgezogen, deswegen kam auch keine Hilfe, bis in die Antarktis, fuhr dort rein, ein Schiff, unglaublich stabil gebaut, da waren Balken aus Eiche, die vorne am Rumpf waren, die hatten 2 Meter Durchmesser und die waren doppelt dort rein gearbeitet, eines der stabilsten Schiffe der damaligen Zeit. Der kam dort in diese Gegend hinein und das Packeis schloss das Boot zusammen und fing an, das Boot einfach zu zerdrücken. Die Balken sind zerborsten, dass die Leute nur noch aus dem Schiff raus konnten, sich auf das Eis gerettet haben, auf einer riesigen Eisscholle dort für Wochen und nachher für Monate in dieser Gegend waren. Komplett eingeschlossen vom Eis, sie konnten nirgendwo hin. Und dann haben sie dort Monate verbracht, alle, das muss man auch direkt dazu sagen, alle wurden anschließend gerettet, aber in diesen Momenten, wo er da in seinem Tagebuch reinschreibt, sie hatten natürlich Licht und ein paar Lampen durch die Fische, die sie gefangen hatten, auch Wale, hatten sie ein wenig Fett, das ihnen da zur Verfügung stand, um da Licht zu machen. Aber sie erlebten wirklich 2 Monate, Mai und Juni, eine komplette Finsternis. Und die Finsternis, ich habe sie mir mal angeschaut, die ist so extrem erdrückend, da sieht man gar nichts. Man sieht dort noch nicht mal den Sternenhimmel, man sieht dort nicht die Sonne. Und sie sagen, dass das war die Zeit, die härteste Zeit war, die sie dort auf dem Eis verbrachten. Das war viel schlimmer als den Hunger. Es war viel schlimmer als die Kälte, die sie erleben mussten, die Abwesenheit von Licht. Sie haben sie in den Wahnsinn getrieben. Einige fingen an, wirklich wirr zu werden und haben jegliche Orientierungslosigkeit dort verloren. Also ein ganz interessantes Buch, wenn man das dort liest. Und das ist wirklich eine Abwesenheit von Licht, wo man sich nicht zurechtfindet. Die ist einfach furchtbar. Und deswegen ist mir nochmal so bewusst geworden, dass Gott ist das Licht, das auf diese Erde auch heute noch scheint. Er ist immer das Licht gewesen, das diese Erde bekommen hat. Wisst ihr, ich habe neulich erst nochmal nachgelesen. Wisst ihr, wann die Sonne beim Schöpfungstag gekommen ist? Die Sonne, der Mond und die Sterne? Kann sich jemand daran erinnern? Am 4. Tag. Aber im 1. Tag steht schon, und es wurde Licht. Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Aber die Sonne und die Sterne und der Mond, die kamen erst 4 Tage später. Also schon interessant, dass die Erde von einem Licht beschienen wird, dass sie dieses Licht hat. Und ich weiß auch in der Offenbarung, da, wenn das neue Jerusalem auf die neue Erde kommen wird, da steht, der Schein wird sein, dass Gott selbst unter dem Volk wohnt und sie brauchen keine Sonne mehr. Und dieses Licht ist viel heller wie das Licht der Sonne. Gott ist Licht. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und dieses Licht, das brauchen wir, damit wir überhaupt existieren, damit wir überhaupt die Wahrheit erleben. Und so wie die Erde auch immer wieder um die Sonne kreist, ja, das wissen wir, ganz genau um 23 Grad ist die Erdachse geneigt, um die Sonne. Und dadurch haben wir überhaupt Licht und sehen wir überhaupt etwas. Stellt euch vor, wir wären in einer absoluten Dunkelheit. Da wüsstest du nicht, was ist Wahrheit und was ist nicht die Wahrheit. Deswegen ist Licht auch immer etwas, das uns die Wahrheit zeigt. Dass es uns zeigt, dass diese Stühle hier rosa oder was sind die? Iris, du bist doch Spezialist. Altrosé, wow, ja, genau. Man merkt den Künstler, weil da kannst du nicht sagen rosa, die sagen dann Altrosé. Die sagen auch nicht blau, die sagen, was ist das für eine Form von Blau? Ist das Antarktikblau oder was auch immer? Also genau, also das ist etwas, was das Licht uns zeigt. Und deswegen ist es auch wichtig für das Leben des Menschen. Wir haben das heute auch in diesem einen Lied gesungen, das Herz der Anbetung. Wir müssen immer die Mitte wissen, dass die Mitte auch von unserem Leben, wie für die Erde, die Sonne, dass unsere Mitte Gott ist. Wenn wir um dieses Zentrum kreisen, wenn Gott die Mitte ist, wenn seine Wahrheit die Mitte in unserem Leben ist, das, was er für unser Leben will, dann erst funktioniert unser Leben. Man merkt das erst, wenn man diese Mitte nicht mehr hat. Und das kann sehr schnell passieren, wenn die Mitte auf einmal irgendetwas anderes wird. Wenn das Zentrum etwas anderes wird als Gott, dann fängt es an, dunkel zu werden. Als Beispiel, wenn einer jetzt auf eine Beziehung baut, wenn er auf Karriere baut, wenn er auf Finanzen, auf Geld baut, auf eine Immobilie baut, wenn das sein Zentrum seines Lebens wird, dann wird es dunkel. Weil nur Gott, die Sonne, ist, um die die Erde kreist und die wir alle in unserem Leben brauchen. Und ich werde uns da mal ein Beispiel für geben. Ein Beispiel, um das auch aufzuzeigen, dass wenn es nicht Gott ist, wenn es irgendetwas anderes, das ersetzt, was Gott sein sollte, dass wir sogar unsere Identität darüber verlieren können. Dass sie aufgelöst werden kann, dass wir verwirrt werden, weil wir nicht wissen, wer das Zentrum in unserem Leben ist. Und als Beispiel bringe ich einfach mal den Beruf des Predigers. Wenn ein Prediger denkt, der über das Wort Gottes predigt, aber wenn er nun aus ist auf Anerkennung der Menschen, wenn er vorne predigt, dass das Ding ist, worauf er baut. Es ist nicht auf Gott, sondern auf die Anerkennung der Menschen. Wie kommt er an? Wie kommt seine Predigt an? Ist da zu viel Inhalt drin? Was ist es auch immer? Nein, wenn er darauf baut, dann auf einmal kommen die Menschen vielleicht zu ihm, und das erlebt man ja manchmal als Prediger, da erlebt man viel Kritik, ist nicht schön, ist auch manchmal sehr entmutigend. Und dann kommt einer und sagt, ey, die Predigt, die war richtig Schrott. Oder ich weiß nicht, die Leute sagen es ja manchmal ein bisschen freundlicher. Was können sie sagen? Egal, was auch immer. Also da gibt es ja ein paar Worte, die dann gesagt werden. Also die Predigt, die war wirklich eine ganz miese, schlechte Predigt. Ich habe letztens von einem gehört, einen Freund, der sagte, da kam ein Mann aus der Gemeinde zu ihm und sagte, das war die schlechteste Predigt, die ich von dir gehört habe. Hat er ihm so nach dem Gottesdienst gesagt. Der fand das schon interessant, dass kurz danach kam eine Frau und die meinte, das war die beste Predigt, die ich gehört habe von dir. Also Meinungen sind auch manchmal sehr unterschiedlich. Aber jetzt stellt euch vor, der hört nur die negative Meinung. Und der baut den ganzen Dienst auf Anerkennung der Menschen. Dass seine Gemeinde so toll und so groß und wächst und alles. Und er baut auf diesen Punkt. Und dann auf einmal merkt er selber, dass er diesen Erwartungen, die die Leute an ihn haben, gar nicht entsprechen kann. Das kann ich euch sagen, das kann er nicht. Und dann auf einmal bricht alles zusammen, wenn das nicht die Anerkennung ist, die er auf einmal bekommt. Wenn aber Gott der Mittelpunkt von seinem Dienst ist, weil er sich berufen fühlt, weil er weiß, dass das, was Gott ihm aufs Herz gelegt ist, dass das seine Mitte ist, dass es sein Auftrag ist, dann kann es sein, egal welche Kritiken kommen, egal was auch in seinem Leben passiert, natürlich kann er entmutigt sein, natürlich kann er in schwierigen Phasen kommen, aber dann weiß er, dass das ist das, was Gott ihn aufgetragen hat, und da ist das Licht, das ihn dann auch wieder weiterbringt. Also dieses Bedürfnis, irgendein Bedürfnis in den Mittelpunkt zu stellen, ein anderes Bedürfnis in den Mittelpunkt zu stellen anstelle von Gott, lässt uns in eine Dunkelheit und in eine Orientierungslosigkeit wirklich hineinkommen. Also es wird dann auch brüchig. Das kann man mit allem Möglichen, auch mit anderen Sachen ergänzen. Und ich hatte hier sogar noch aufgeschrieben, selbst die Gemeinden, wenn ich so mir die Sendschreiben auch in den Gemeinden anschaue, die Gemeinde in Sardes, die Gemeinde in Smyrna, die Gemeinde in Ephesus, da sieht man das auch immer wieder, so wie sich Gemeinden auf irgendetwas bauen. Wenn ich so an die Gemeinde in Ephesus denke, hey, das war eine Gemeinde, die hat geackert wie wild. Aber die hat ein Urteil bekommen, das war unglaublich brutal. Jesus hat gesagt, hey, wenn du nicht zu der ersten Liebe zurückkehrst, dann stoße ich deinen Leuchter von der Stelle. Was bedeutet, diese Gemeinde wird es dann nicht mehr geben. Also auch eine extreme Warnung, die Jesus hier zu einer Gemeinde ausspricht, die absolut fleißig waren, die immer tätig waren, die allen Menschen geholfen haben, die um sie drumherum gelebt haben, und trotzdem so ein hartes Urteil, wenn da irgendetwas anderes die Stelle ausfüllt von dem, was Gott ausfüllen sollte. Und wenn, weil nur dann, wenn Gott diese, wenn du in dieser Abhängigkeit mit Gott lebst, wenn du ihn fragst, was er für dein Leben will, nur dann macht das Leben überhaupt Sinn. Es ist das Einzige, was uns wirklich erfüllt. Weil ihr müsst verstehen, das Licht, das Gott ist, dieses Licht, es ist alles, was wir zum Leben brauchen. Es ist unser gesamtes Glück. Es ist unsere gesamte Zufriedenheit, die wir brauchen. Wenn das ersetzt wird, es kann nur die Dunkelheit zur Folge haben. Ich lese nochmal die Verse. Diesen Satz wollte ich noch sagen. Und das war der Kurs, auf den die gesamte Menschheit unterwegs war. Die Menschheit getrennt von Gott durch den Sündenfall im Garten Eden, getrennt, rausgeworfen, die Cherubim, die davor standen, die die Menschen getrennt haben von dieser Gegenwart, von diesem Licht Gottes. Das war das, was Jesus auf sich genommen hat dort am Kreuz von Golgatha, indem er diese Finsternis, dieses ganze Gericht Gottes auf sich genommen hat, damit wir das nicht durchleben müssen, damit wir nicht in der Finsternis bleiben, damit wir in das Licht hineinkommen. Und wenn der Mensch, der mit diesem Licht lebt, der weiß um diese Liebe, die am Kreuz von Golgatha sich offenbar gemacht hat, dieser Mensch, der nur daran denkt, dass es einen Gott gibt, der für ihn gestorben ist, wenn dieser Mensch, der kommt dann in dieses Licht hinein, und der muss halt nur darauf aufpassen, auch in diesem Licht zu bleiben und in diesem Licht zu leben. Und wer dieses Licht erfahren hat, wer in diesem Licht lebt, der erlöst ist von dieser Finsternis, die Jesus hier ertragen hat, hier am Kreuz von Golgatha, der geht ein Leben, das Paulus mal so beschreibt, das ist mir heute nochmal so in den Kopf gekommen, Römer 8, 37, in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wer um diese Liebe weiß, der kann einfach nur ein anderes Leben führen, das egal, welche Schwierigkeiten kommen. Und Paulus, der war häufig in Todesängsten, der wurde ausgepeitscht, der wurde getreten, der wurde von Menschen, die sich Christen genannt haben und falsche Brüder waren, wie er gesagt hat, verraten. Das war ein Mensch, der durch extreme Schwierigkeiten ging, und der sagt, dass alles, was er erlebt hat, all diese ganzen miesen Situationen in seinem Leben, diese Katastrophen in seinem Leben. Er sagt, wenn ich nur daran denke, dass es einen Gott gibt, der auf diese Erde gekommen ist, der sich klein gemacht hat, der am Kreuz für mich gestorben ist. Wenn ich nur daran denke, an all das, was er getan hat, und da sind die Evangelien voll, könnte ich uns mit hineinnehmen, keine Zeit mehr. Aber das ist das, wenn er so daran denkt, wenn er darauf zurückblickt, dann sagt er, dann überwinde ich weit. Und damit meint er nicht, dass man so gerade den nächsten Tag übersteht. Wenn er redet von dem Überwinden wir weit, dann redet er davon, wie bei der Olympia jetzt das Pferdespringen jetzt wieder losgehen wird. Wenn da der Huf über diese Latte, wenn der darüber springt, das Pferd drüber springt, und dann der Huf manchmal diese Latte so berührt und so antitscht, ja, und dann beobachtet man so mit einem riesen Zoom auf seinem 80 Zoll Fernseher, sieht man, wie der Huf so ganz knapp drüber geht, und dann fängt die Latte an zu wackeln, und dann bleibt sie liegen, und alle denken, hat er es noch geschafft. Aber Paulus redet nicht von so einem knappen Überwind, so von einem Tag zum anderen, dass es gerade noch so schaffst. Paulus sagt, wenn ich an die Liebe Gottes denke, die Liebe von Golgatha, dann überwinde ich weit. Dann ist der Abstand zu diesem Hindernis ein viel, viel größerer. Dann kann ich in den Tag voller Kraft starten, weil er mein Zentrum ist, weil alles, was ich tue, sich um Christus dreht, um die Sonne, um das Licht, um das sich auch die Erde dreht. Und damit will ich uns heute einfach mit hineinnehmen in diese Gedanken aus der Schrift. Christus muss unser Zentrum sein. Christus muss die Mitte in unserem Leben sein. Die Bedürfnisse, die wir haben, die die sollten wirklich an zweite Stelle stehen. Das, dazu ermuntert uns die Schrift an laufender Stelle. Wenn ich am Matthäus-Evangelium, wo ist es? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. 6,33, danke. Wenn man nur an Matthäus 6,33, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Also unsere Bedürfnisse, die sind nicht die wichtigsten. Natürlich sind sie wichtig, du kannst sie vor Gott bringen, davon rede ich nicht. Aber die Bedürfnisse, die Gott für uns hat, die sind immer an erste Stelle zu setzen, weil dann, wenn du sie an erste Stelle setzt, wird er all deine anderen Bedürfnisse erfüllen, weil er ein wunderbarer und ein liebevoller und ein guter Gott ist. Und er bleibt gut, weil er nicht anders kann. Er ist gut und er bleibt gut. Er bleibt alle Zeit, bleibt er gut. Amen.